Also was mir beim Lesen der Geschichte, ich denke, die meisten kennen die ganz gut, ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, die sich toll liest, und wer mag das nicht, dann kommst du irgendwo hin und du erzählst das Evangelium und der ganze Raum ist begeistert. Es ist also nicht ein Zerren, ein Kämpfen scheinbar, sondern alles sind schon ganz positiv. Aber was mir bei dem Lesen noch nie aufgefallen ist, so stark wie heute Morgen, dass ich habe immer nur den Petrus gesehen, den Petrus, der viele Vorstellungen lassen muss. Ich bin ein Jude und das Evangelium ist ja für die Juden. Und die Nationen sind unrein, wie Tiere, wollen wir nichts damit zu tun haben. Weil als der Herr zu ihm sagt, geh dahin, das reagiert er ja so, sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Beziehungsweise der Traum kommt, weil Gott genau weiß, Petrus versteht sonst nicht. Und dann habe ich gedacht, heute Morgen ist mir das aufgefallen, auch der Cornelius musste seine Vorstellungen lassen. Er war ein Römer?
Italisch,
ja. Er war ein Römer, die Weltbeherrscher, die wissen, wo es lang geht. Und das war hier Provinz, die sie erobert haben. Die haben viele Götter gehabt. Ich habe mir überlegt, mir ging auch die Frage durch, was haben wir eigentlich angebildet? Ja? Wenn wir das so lesen, denken wir gleich, das war so ein religiös, jüdisch angehaucht, aber der kann ja auch zu allen möglichen Göttern gebetet haben. Das kommt hier nicht so klar raus. Zumindest seine Reaktion, dass er gleich den Petrus anbetet, zeigt, er sieht viele Götter. Aber er musste und war auch willig, das hat mich beeindruckt heute Morgen, er war willig, seine Vorstellung, seine Tradition, sein Lehrgebäude, was er die ganzen Jahre über gemacht hat, war er willig zu lassen. Hut ab. Das geht nicht so einfach normal. Und was mich nur beeindruckt hat, die Leute drumherum auch noch. Also das ist die Top-Evangelisation. Allerdings sicher nicht Durchschnitt. Also leider nicht unsere tägliche Erfahrung. Aber das fand ich gut zu sehen. Wir müssen Vorstellungen lassen. Alle. Sonst kann der Herr nicht wirken. So oft reden wir was und dann hörst du gleich, aber. Der Herr gibt ein wunderbares Evangelium und dann kommt aber. Cornelius hat nicht aber gemacht, Cornelius hat Amen gesagt. Oh. Lob den Herrn. Mhm.
Ja, das möchte ich eigentlich bekräftigen. Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür in der Schrift, dass wir lernen müssen, unsere religiösen Vorstellungen zu lassen. Cornelius war ein gläubiger Mensch, ja? Er hatte einen Glauben, ja? Aber der Glaube war noch nicht auf das gerichtet, was Gott eigentlich wollte. Er war fromm, er hat viel Almosen gegeben, da kann man schon was drauf halten. Ja? Viele Menschen, die so eingestellt waren, auch in Israel, die hatten den Herrn abgelehnt, weil sie schon auf ihre Frömmigkeit sich verlassen haben. Dem gedacht, ich bin so ein frommer, gottesfürchtiger Mensch, mir braucht niemand mehr was erzählen. Ja? Was soll mir jemand kommen und was erzählen? Ich mache alles, was ich weiß, was Gutes zu tun. Wie viele Menschen verlassen sich heute auch auf ihre Frömmigkeit? Ja? Das ist oft das größte Hindernis, um wirklich weiterzugehen und Gott zu kennen, wie er ist. Wenn er uns führen will, brauchen wir wirklich diese Bereitschaft, auch das alles, was wir meinen zu haben, als nichts zu achten. Ja? Das war das, was Paulus meint, wenn er sagt, ich achte alles für nichts, für Abfall, damit ich Christus gewinne. Philipper, Kapitel 3, da sagt er, bin ein Pharisäer von Pharisäern, ich war nach dem Gesetz ohne Fehler, ich habe einen Eifer für Gott gehabt, aber er hat das alles für nichts geachtet. Seine Religiosität hat er abgelegt, weil er erkannt hat, es ist für ihn ein Hindernis, Christus zu gewinnen. Und das ist ein großer Schritt, und ich bin auch beeindruckt von Cornelius, dass er, obwohl er so religiös war, ja, und so vieles für Gott schon getan hat, war er völlig bereit, etwas anzunehmen, was Gott ihm geben wollte. Und Ich finde auch beeindruckend, Petrus hat im Prinzip ein ähnliches Problem. Er ist auch in einer Religion aufgewachsen. Und obwohl er schon gläubig war, das ist der Punkt, den Dieter noch erwähnt hat, auch wir, wenn wir schon an den Herrn glauben, haben noch religiöses Gepäck. Ja, wir haben auch religiöse Vorstellungen, Dinge von unserem Hintergrund, die wir mittragen. Ja? Und er hatte noch diese ganzen Gesetze über die Speisen, was darf man essen, was darf man nicht essen. Das war alles noch in ihm drin. Ja? Und Gott hatte mehr Schwierigkeiten, Petrus zu befreien von seiner Vorstellung, als Cornelius. Interessant. Ja. Petrus, obwohl er gläubig war, Jesus kannte, Gott hatte bei ihm mehr machen müssen, ja, hatte ihm dieses Tuch gezeigt, dreimal, ja, nicht nur einmal. Ja. Einmal denkst du, vielleicht habe ich mich getäuscht. Zweimal denkst du, naja, bin immer noch nicht sicher. Beim dritten Mal erst hat er gemerkt, okay, das ist jetzt keine Einbildung. Das bedeutet etwas. Und Gott hat das tun müssen, um seine religiöse Vorstellung, die auf der Bibel begründet war, auf Gottes Wort, um sie zu zerbrechen. Viele Christen, ja, sei es in der katholischen Kirche, sei es sonst so, wir gründen viele Vorstellungen auf die Bibel. Wir haben Verse, die uns sagen, guck, da steht's doch. Ja. Aber das heißt noch nicht, dass wir wirklich kennen, was Gott will. Ja. Du kannst es lesen im Alten Testament. Gott hat gesagt, das darfst du nicht essen. Das. 3. Mose, wenn du liest, dann fragst du dich plötzlich, darf ich das noch essen? Ja. Da musst du den Herrn kennen. Ja. Jesus hat ganz kurz, aber in Lukas habe ich vor kurzem gelesen, wie er alle Speisen hat er für rein erklärt. Ja? Wo waren das jetzt? Ich finde es jetzt auf die Schnelle leider nicht. Macht nichts, ich kann es nachher, wenn es interessiert, nachlesen. Aber es gibt eine Stelle, wo Jesus genau sagt, das, was du isst, macht dich nicht unrein. Egal, ja, ob es mit unsauberen Händen ist und so weiter. Und er hat damit alle Speise für rein erklärt. Ja. Das hat Petrus gehört. Er hat gehört, er war mit Jesus damals. Er hat gehört, Jesus hat gesagt, es ist alles rein. Du wirst nicht unrein dadurch, aber er hatte immer noch die Vorstellung. Viele alte Dinge sind sehr tief. Und Gott muss das auch befreien. Und ich bin froh, er findet seinen Weg. Ja. Und möge er uns auch von allen Vorstellungen befreien, dass wir ihn hören können und ihm folgen können.
Ja, dann haben wir es alle hier. Und der Herr hat uns irgendwie hierher gebracht. Wir haben alle einen eigenen, anderen Hintergrund. Und wenn ich jetzt, kann bloß von mir ausgehen, ich war immer schon ein frommer, religiöser Mensch. War teilweise sogar stolz darauf. Ein bisschen. Das wollte ich nie hergeben. Aber irgendwann habe ich das Evangelium gehört. Und der Herr hat alles zunichte gemacht. Die ganze Religion in mir, die ganze vielleicht nicht, aber die grundlegenden Dinge erstmal zerstört. Ich war erledigt, religiös. Ich lag am Boden, wollte nichts mehr wissen. Und das ist erstmal die Niederlage, die persönliche Niederlage vor dem Herrn. Aber ich war mir klar, es gibt einen Gott, ich muss zu ihm kommen. Und da ist, war gut. Die Erfahrung war sehr gut. Ich habe begonnen zu suchen. Zu suchen, was ist, Herr, dein Wille? Was möchtest du von mir? Wie sieht mein Weg aus? Ich bin nicht zu irgendjemandem gegangen, sondern ich bin zum Wort gekommen. Damals kamen die Computer auf und eines der ersten Programme, die auf dem Rechner bei mir drauf waren, war eine Bibelkonkordanz. Und mit der konnte man sehr gut suchen. Und ich habe da teilweise nach der Arbeit viele Stunden verbracht und habe gesucht. Ich habe einfach Antworten gesucht. Und es war so gut, der Herr hat mir so viele Dinge gezeigt. Und ich konnte eben auch sehr gut einschlafen danach. Das war so befreiend. Und ich habe alles niedergelegt, was ich bisher hatte. Recht schnell hatte ich den Eindruck bekommen, da wo ich war, da kann ich nicht mehr sein. Ich habe da meine Austrittsabsicht auch schriftlich niedergelegt. Und ich kannte noch nicht genau den Weg, wohin der Herr mich führen wird. Aber ich habe ihm vertraut. Und lob den Herrn, er hat mich in sein Haus gebracht. Nicht irgendwohin, sondern er hat mich direkt in sein Haus gebracht. Und dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Und ja, der andere Punkt, der mich auch heute Morgen sehr berührt hat, ist, das ist, wenn wir hören, mit dem Herzen hören. Ich habe mich oft gefragt, was ist der Unterschied? Einer hört, der andere hört auf, einer nimmt den Herrn auf, der andere nicht. Woran liegt es? Beide haben das Gleiche gehört. Es gibt keine Methode oder irgendein Rezept, wie ich einem anderen das Evangelium verkündigen kann. Aber das macht nicht ich. Das wirkt der Herr. Der Herr öffnet die Türen. Der Herr schafft den Eingang, schafft den Boden dafür, dass der Mensch hier an diesem Zeitpunkt bereit ist. Und er gibt auch die Gelegenheit. Wir können leider es nicht sehen, hat der andere den Herrn aufgenommen oder nicht. Beide sagen auf die Frage, glaubst du? Sagen beide, ja, sie glauben. Aber der eine hat mit dem Herzen geglaubt und der andere hat nur das mit dem Mund gesagt, aber nicht wirklich aufgenommen. Manchmal ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber was man hinterher sieht, ist die Frucht. Und das ist etwas, was dann zum Ausdruck kommt. Ein Mensch, der den Herrn aufgenommen hat, bei dem passiert etwas. Mit ihm passiert etwas. Eines der wichtigsten Dinge ist, derjenige beginnt, seinen Mund zu öffnen und zu reden und zu bekennen. Er beginnt, den Herrn zu loben. Ein einfaches und sehr wunderbares Gebet ist einfach zu sagen, Amen. So etwas, was man hört, und es ist die Wahrheit, zu bestätigen, Amen, Herr, ich glaube dir. Das ist so wunderbar und so einfach. Nicht kompliziert. Und der Herr möchte dadurch auch mit uns wachsen und weiterkommen. Ja, lob den Herrn.
Was mich hier beeindruckte, das ist eigentlich, dass die Liebe des Herrn hier, also ich glaube, weder der Cornelius noch der Petrus hätte irgendeine Chance gehabt. Der Cornelius in seiner Frömmigkeit eigentlich, wenn er gar nicht wüsste, dass ihm da irgendwas fehlt. Und der Petrus, oho, ich bin Jude und ich nicht, obwohl der Herr das ja vorher auch schon gesagt hätte, aber das ging einfach nicht in ihn hinein, dass er mit der Heide, dass die Heide auch erbeten wollte. Aber der Herr in seiner Liebe, ich finde, das sieht man so richtig, dem Cornelius erscheint er da und sagt,
Jesus.
Das ist dem Cornelius.
Oh,
Genau, er sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppa und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Also er hat auch nicht gesagt, deine Gebete und deine Almosen, naja, das war ganz nett, aber er hat es nichts, so bruch der Herr, versteht. Sondern er hat gesagt, sie sind sogar hinaufgestiegen zum Gedächtnis und jetzt lass den holen, der den Beinamen Petrus hat. Also er erscheint ihm und das hätte dem Cornelius so unglaublich überhaupt, dass man auf die Idee kommt, ist, dass ihm noch was fehlt und dass er dort das auch macht. Also dieses Erscheinen mit ihm, das heißt, er wird erfüllt. Und dann schickt er den los, Petrus zu gleicher Zeit auch, das ist mit dem Tuch, dass der ihn so weit kriegt, nach dreimal endlich, dass er bereit ist, dahin zu gehen. Das war jetzt nicht so einfach für den Herr, gell? Aber schließlich kriegt er es doch hin. Und dann kann der Herr das, wenn er ja gesehen hat, der Herr, der Cornelius, der sucht Gott, der ist da schon sehr offen und aus seinem Haus und er will ihn eigentlich, aber er braucht noch jemanden, der ihn bringt, gell? Und dann hätte es so toll geklappt, gell? Also der Herr muss da richtig arrangieren mit Cornelius, arrangiert mit Petrus und dann kann er endlich diese Menschen erretten. Also es ist eigentlich nicht, dass ich sage, oh, der tolle Petrus, der hätte es jetzt super gemacht oder der tolle Cornelius, sondern es war der Herr, gell, der wirklich bei beiden wirklich arbeiten musste, dass das so weit kommt. Also ich denke, das ist einfach die Liebe des Herrn, der sieht, da ist schon Offenheit da, da sucht mich jemand, das sagt immer, mich sucht, er wird mich finden. Gell? Und dann kommt er sogar durch der älteste Mensch durch, durch alle Religionen kann er da durchkommen und durch alle Traditionen. Er sieht, er sucht mich und dann wird er mich auch finden. Gell? Das finde ich also toll, wie er da so arbeitet und so. Ja? Dinge, so außergewöhnliche Dinge, die man schon manchmal gar nicht so lesen. Das nehme ich halt her auf, gell? Aber so.
Ich finde auch schön in dieser Geschichte, diese zwei Männer haben wirklich Gemeinsamkeiten, die jetzt schon rauskam. Der Petrus hatte eine Vision gehabt, irgendwie, der Cornelius auch. Er hat Leute mit sich gerufen für dieses Treffen, dass er ist nicht alleine hingegangen. Und der Cornelius, der war auch klug, er hat auch seine Bekanntschaften eingeladen, das steht in Vers 24. Und am nächsten Tag kam er, also Herr Cornelius, aber er hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen und wartete auf sie. Und ja, und beide waren halt auch in diese leider auch Tradition irgendwie. Und eine Tradition, die wir auch manchmal haben, das habe ich hier irgendwie gesehen. Der Cornelius, Petrus hat bei Cornelius nicht einfach gesagt, okay, jetzt, bei Cornelius hat ihm schon gesagt, und in Vers 33, daraufhin sandte ich gleich zu dir, und du hast wohl daran getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir also alle hier, gegenwärtig von Gott, um alles zu hören, was hier vom Herrn aufgetragen ist. Ja, das ist schon, dann stehst du da und jetzt wartet man, dass du was sagst. Und er sagt, gut, alles, was vom Herrn aufgetragen ist. Und oft ist es so, manchmal stehen wir da, aber holen wir wirklich das, was vom Herrn oder was aus uns selber. Und ja, das fand ich gut hier, dass er hat nicht einfach eine Formel genommen, die er immer wieder für das Evangelium verwendet und das einfach war besonders. Er hat sich einfach leiten lassen durch den Geist. Und ja, war sehr überrascht, dass dann der Heilige Geist auf die Leute gefahren ist und die anderen auch, die mitgekommen sind. Aber das hat mir geredet, dass wir wirklich ja, auch für das Evangelium, dass nicht einfach irgendwelche Traditionen, Formen herausholen, dass wir uns auch wirklich einfach durch den Geist leiten lassen.
Amen. Mhm.
Amen. Und wie es an Petrus hier geht, in Vers 34, da heißt: Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun begreife ich in Wahrheit. Das finde ich schön, wenn es das auch ab und zu passieren wird. Nun begreife ich in Wahrheit. Weißt du? Wer war, hat ja das, kann ja nicht sein, dass er es nicht schon mal gehört hat. Der ist mit dem Herrn 3 Jahre gegangen. Der Herr hat zu einer Samariterin gesprochen, hat ihr das Evangelium verkündigt. Da wurden ganze Leute in der Stadt gläubig. Also es war nichts Unbekanntes. Und doch hat er es nicht kapiert, wie wir manchmal die Sachen einerseits wissen und doch nicht kapieren, nicht verstehen. Nun begreife ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, doch den Herrn, sondern in jedem Volk wird von ihm angenommen, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt.
Amen. Ich finde es erstaunlich, wie zum Petrus gesagt wird: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Mhm. Und wie stark jetzt die Reaktion in Petrus ist: Niemals, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und er musste 3-mal auch das Tuch runterbringen und wieder hochziehen, bis sich in Petrus da was bewegt hat. Das ist so wie die Tradition hier auch des Judentums ist wirklich eine Macht über uns Menschen. Gell? Das beherrscht uns. Und das, so eine Tradition macht halt auch Stolz, das ist auch ein Problem. Gell? Wir sind stolz auf das, was wir schon immer so machen. Mhm. Und so kann man auch in uns das Recht in mir Gott zugehen. Und das muss der Herr erstmal brechen. Mir ist da ein Vers eingefallen in Lukas 1. Da steht, er hat Macht, also der Herr, er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die im Denken ihres Herzens stolz sind. Das muss der Herr brechen, stolz im Herz, und dann kann er auch wunderbar sein Werk tun. Wenn dann kann er, wenn der Stolz aus unserem Herz raus ist, dann kann der Herr in unser Herz hinein. Aber es ist schon erschreckend, was für eine Macht das ist über uns. So eine Tradition und auch die Religion. Mhm. Ja. Und wir sind heute auch nicht frei, auch in der Gemeinde, von diesen Dingen, gell, was uns noch anhaften und was doch auch vielleicht in mir einen gewissen Stolz auch noch in meinem Herz ist. Mhm. Und das ist so ein Hindernis für den Herrn, gell, dass er zu uns reden kann. Gell. Amen.
Mhm. Und selbst in 45, gell? Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Das heißt, eigentlich haben sie die Gläubigen da anscheinend auch nicht sprechen, wenn sie denken, okay, redet okay, auch der Heilige Geist. Aber irgendwie, dass die dort selbst stoßen, sind sie außer sich geraten. Denke ich mir, das heißt so viel wie verwundert oder so. Ja. Nicht so ganz, also wenn da nicht so sichtbarer Geist gekommen wäre, weiß ich nicht, ob sie das in 3 Wochen geglaubt hätte. Ja. Das ist dann auch schön, naja, vielleicht war es doch nicht so.
Du musst schon das nächste Kapitel lesen, ja, dann siehst du, wieso der alles so sichtbar gemacht hat.
Der Herr hat auch wirklich alles dran gesetzt, dieses Ding, dieses Bollwerk zu brechen. Ja, das ist
Amen.
Genau. Man merkt mal, wie dick dieses Draht geworden ist. Grafisch, das muss man echt Angst kriegen vor jeder Tradition und Religion.
Genau.
Ja. Ja, 2 so Sachen, die mir so auffallen. Zum einen, er geht nicht einfach von sich aus. Ja, sondern also Petrus sagt nicht, boah, ich will jetzt hier hin oder dorthin und mach das einfach, sondern der Herr sagt, mach und geh. Mhm. Mhm. Na, nicht so, weil er es will oder weil irgendwelche Geschwister sagen, ja, mach doch, oder seine Brüder oder so, ne, sondern weil es ihm der Herr ganz klar sagt, geh dorthin.
Amen.
Und er kriegt auch eine ganz klare Vision und nicht so, ach ja, das könnte jetzt so gewesen sein, dass der Herr das will, ne, sondern wirklich ein ganz klares, glasklares Sprechen. Das ist das eine. Und das andere, was man vielleicht so, ja, ich sag mal, auch schnell überliest, habe ich so, also ich, mir selber geht es zumindest so, oder ging es immer so, in Vers 23, ne, ja, er zog mit denen fort, die ihn da abgeholt haben, und einige Brüder von Joppe gingen mit ihm. Also er macht es auch nicht allein.
Mhm. Ja.
Man denkt immer so, der Superapostel Petrus, der macht alles allein und so weiter. Mhm. Nee, ganz und gar nicht. Einige Brüder, ne? Also es ist auch nicht bloß ein oder zwei, sondern also für mich fangen einige bei 5 oder 10 erst einmal an. Und wenn ich jetzt überlege, der Cornelius, der wartet da mit seinem Haus und Freunde und Bekannte und so weiter. Und dann kommen da nochmal so 10 andere von Joppe dann dazu. Ja, also der muss ein großes Haus gehabt haben oder zumindest ein großer Raum einmal. Und er muss ja dann auch beherbergen und alles, weil das kommt jetzt hier gar nicht mehr so. Da ist immer nur von Petrus die Rede, auch von den anderen, ich sage jetzt mal 10, die da noch mit ihm mitgehen. Die müssen ja auch irgendwo unterkommen sein und die mussten ja auch irgendwie einen Sinn haben, sage ich mal. Und es zeigt mir irgendwo, selbst so ein Apostel wie Petrus, selbst er braucht Geschwister, wenn er irgendwo hingeht.
Amen.
Also selbst der ist allein, ich will jetzt mal behaupten, nicht wirklich tauglich für den Herrn. Er kann zwar ziemlich viel, er weiß ziemlich viel, ja, er hat auch ziemlich viel Tradition, aber trotz allem braucht er Geschwister, die ihn auch unterstützen bei dem, was er macht.
Amen.
Man sieht noch, man liest zwar jetzt nicht, dass die dann die anderen Brüder da auch gesprochen haben, aber ich denke, sie haben ihn einfach auch direkt unterstützt. Weil, so wie man ja immer wieder liest und hört, ne, auch die, man weiß einfach selber auch nicht alles. Ne? Und dann kommt irgendeine Frage in irgendeinem Zusammenhang auf und dann stehst du plötzlich da und okay, und dann brauchst du halt Geschwister, die dann vielleicht auf diese Frage die richtige Antwort auch haben. Ne, das zeigt auch mir jetzt irgendwo so, dass man auch, ja, dass eine gewisse Abhängigkeit auch da sein muss. Mhm. Also ich habe da jetzt dann auch so das im Kopf gehabt, was ich so immer wieder mal höre, wenn es dann heißt, da irgendeine Person X, die geht jetzt zur Mission nach Peru, nach Kolumbien, weiß der Kuckuck wohin, und die gehen dann immer allein oder vielleicht, wenn sie verheiratet sind, mit dem Partner oder Partnerin, aber hier ist von einigen Brüdern die Rede, nicht bloß von ein oder zwei.
Er hat sie auf jeden Fall gebraucht, um sie zu taufen.
Ja,
Vers 48 sagte dann der Petrus, und er befahl, sie in den Namen Jesu Christi zu taufen. Also Petrus hat er nicht selber getauft, wie ich das verstehe,
genau,
sondern die mit ihm waren, die haben dann die Geschwister getauft.
Halleluja.
Ja, ich denke, wenn das so viel war, die werden auch sicher anschließend noch einige Zeit auch verbracht haben, die werden reden, können schon Dinge.
Klar.
Ja, also ich meine, da kann nicht einer allein, oder allein schon als Zeuge dieser ganzen Sache war sie später ja dann auch wichtig.
Genau.
Ja.
Ich meine, das ist, was du gesagt hast, ist ja auch das Prinzip des neuen Bundes. Es ist kein Super, irgendeiner Super, der alles managt. Das finden wir im neuen Bund nicht. Und wir finden zwar Geschwister, die etwas hervorstechen, aber sie sind immer in Abhängigkeit mit anderen Geschwistern und vor allem mit dem Herrn.
Mhm.
Und die Vorstellung, da reißt jetzt einer alles, das ist Hollywood. Das macht Religion, das macht eigentlich das Wort. Gell?
Ja gut, und wenn man das berücksichtigt, bewahrt es einen ja auch selber.
Genau.
Letzten Endes vor Hochmut auch.
Genau, das bewahrt uns richtig.
Kapitel 11, 12. Sagt er dann, wie viele Brüder mit ihm gegangen sind? 6.
Ah, 6.
Und der Geist sagte zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Aber auch diese 6 Brüder kamen mit.
Amen. Amen. Ja, aber jetzt kommt es auch, was einige sind.
Sie waren so siebt.
Genau. In Apostelgeschichte 10, Vers 10, da steht der Schlüssel dieser Geschichte. Und zwar steht da, Petrus wurde aber sehr hungrig und wollte essen. Wenn wir Hunger haben und nicht zufrieden sind mit dem, was wir jetzt haben, mit der Tradition, dann kann der Herr auch reden. Es ist immer gut, hungrig zu sein, Hunger zu haben.
Genau.
Nicht zufrieden sein, wenn man zu irgendeinem fremden Gott betet, sondern sehen, ich habe Hunger.
Amen.
Irgendwas passt hier nicht.
Amen. Genau.
Der Herr sagt, aber ihr seid betrogen, weil ihr die Schrift nicht kennt und die Kraft Gottes nicht kennt. Gell? Das heißt, wir brauchen Hunger, gell? Dass wir Gott kennen, dass wir die Kraft Gottes kennen, dass wir Jünger sind, gell? Und nicht nur Sklaven, sondern Vertraute von Gott. Und dann kann er auch Gott zu uns sprechen. Das hat mich auch berührt. Wir sind heute keine Sklaven mehr, gell? Sondern solche, die die der Herr in seine Ebene gebracht hat. Das hat mich heute Morgen auch berührt, weil Gott will sprechen zu uns. Gell?
Amen.
Und will uns seinen Vorsatz anvertrauen, dass wir auch wissen, wo es lang geht, gell? Wissen, wen wir anbeten, wissen, was wir tun sollen. Gell? Und dann offenbart der Herr auch und arrangiert hier auch. Gell? Amen.
Es ist wichtig zu erkennen, was brauchen wir. Was brauchen wir, damit Gott mit uns zufrieden ist. Wann ist Gott mit uns zufrieden? Hier in Vers 36 heißt es, das Wort, dass er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er die gute Nachricht des Friedens verkünden ließ, durch Jesus Christus. Dieser ist Herr über alles. Weißt du, heißt es, ihr kennt es, das Wort. Ihr kennt es, das Wort, das durch ganz Judäa gegangen ist. Angefangen in Galiläa, nach der Taufe, welche Johannes predigte, und so weiter. Gott war mit ihm. Das Wort ging durch ganz Judäa damals und jetzt geht es durch die ganze Welt. Es ist Jesus Christus, der der Herr ist. Er ist dieses Wort. Und dieses Wort brauchen wir. Dieses Wort überführt. Dieses Wort überführt uns von all unseren Vorstellungen, von all unseren krummen Gedanken. Dieses Wort überführt uns, damit Gott zum Ziel kommen kann. Denn Gott ist immer zielgerichtet. Er hat immer eine Absicht. Nichts geschieht zufällig oder einfach so. Er ist zielgerichtet. Gott will zu seinem Ziel kommen. Und dafür müssen wir dieses Wort hören. Dieses Wort, was immer da ist, sage ich jetzt mal, das müssen wir hören. Wenn wir es nicht hören, passiert nichts. Und wenn wir es hören, gibt es zwei Möglichkeiten. In der Schrift heißt es einmal, es ging ihnen durchs Herz und sie fragten, was wollen wir tun? Und die einen, und das andere Mal, es ging ihnen durchs Herz und sie wollten ihn töten. Diese beiden Möglichkeiten wirkt dieses Wort in den Menschen. aber es wirkt. Dieses Wort wirkt. Und dieses Wort wirkt, wenn es auf den richtigen Boden fällt, wirkt es Errettung. Was ist unser Teil? Was tun wir? Was müssen wir tun? Was haben hier diese Menschen, die in dem Haus von Cornelius waren, was haben die getan? Die haben nur gehört. Die haben einfach gehört. In Johannes 5 gibt es einen Menschen, der war 38 Jahre in seiner Krankheit, hat er zugebracht. Und da findet ihn Jesus, Johannes 5. 5 heißt es, und da war ein Mensch, der schon 38 Jahre in seiner Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange so zugebracht hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke, der hat auch seine Vorstellung und sagt: Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Und wenn ich komme, steigt schon ein anderer vor mir hinab. Und dann spricht Jesus wieder: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund. Was hat er getan? Dieser Mensch wusste noch nicht mal, wer das zu ihm spricht. Das wusste er erst später. Er hat einfach dieses Wort gehört und danach getan. Und er wurde sofort gesund. Das ist das, was wir dem Wort glauben. Das macht uns gesund. Und dann kommt Gott zu seinem Ziel. Lob den Herrn für dieses Wort. Amen.
Ein kleiner Punkt hat mich auch sehr angesprochen. Das ist Vers 21 und 22, das ist dieser Schnittpunkt, wo die Leute von Cornelius zu Petrus kommen, wo die beiden aufeinandertreffen. Und der Geist hat zu Petrus schon gesagt, da gibt es vorhin die Summen, ich gehe mal runter vom Dach. Und er geht runter und da sagt er: Seht, ich bin der, den ihr sucht. Und jetzt kommt das, was mir oft gefällt. Weißt du, diese offene Aussprache, diese offene Kommunikation, er fragt, aus welchem Grund seid ihr her? Finde ich gut, nicht um der heiße Brei, nix, irgendwas. Warum seid ihr hier? Mhm. Er fragt sogar direkt nach dem Grund. Aus welchem Grund seid ihr hier? Und dann schätze ich die Antwort, also präziser und besser in eurem Satz kannst du gar nicht sagen. Sie aber sagten, der Hauptmann Cornelius, war schon gleich mal der Hauptmann Cornelius. Ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, war schon gleich sein Mantel. Und von gutem Ruf bei der ganzen Nation der Juden. Wow, du weißt gleich, wie der Rest der Juden über ihn denken. Hat von einem heiligen Engel, wow, auch noch heilig, muss ich gleich wissen, von einem heiligen Engel die Weisung empfangen, dich in sein Haus holen zu lassen. Na, hört auch nicht auf. Und Worte von dir zu hören. Also diese Antwort, die ist, zum Beispiel reden ja manchmal wirklich viel um der heiße Brei oder manchmal reden wir gar nichts oder so. Aber hier, wunderbar, Petrus klare Frage, die Gesandten klare Antwort. Petrus geht zwar jetzt nicht gleich los, sondern wahrscheinlich war es eine Ecke weg, sagt er, auf, reinkommen, bleibt danach da und dann gehen wir morgen. Aber das hat mir gefallen, diese so direkte und kostbare Kommunikation. Da bleibt nichts übrig an für den Feind irgendwas. Das ist gleich, was Sache ist. Halleluja. Und so Leute nimmst du dann auch in dein Haus rein. Weißt du gleich, wenn du da hast. Sehr gut. Amen. Ich denke, dass wir jetzt hier schließen. Und dann gibt es zu sagen, dass nächsten Sonntag der 11. ist, sprich der 2. Da ist dann gemeinsames Essen. Außer es wird aus irgendeinem Grund.